Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Geschäftsmodelle sprechen. Dabei darf ich Alexander Hausmann, Gründer und Geschäftsführer bei der Strive GmbH im Podcast begrüßen. Hi Alex.
Hi Martin.
Schön, dass du da bist und es ist ja schon wieder fast überfällig, dass wir mal intensiv sprechen und auch erstmal so im Podcast sprechen. Wir kennen uns ja schon eine Weile, das muss ich gleich auch mal schon mal transparent machen. Wir hatten tatsächlich an der Hochschule mal ein bisschen zu tun. Ich durfte auch deine Bachelorarbeit reviewen. Ja. Auch nochmal nachträglich, alles Gute zu der guten Note. Masterarbeit. Von daher war ja ein gutes Ergebnis und das hast du ja auch neben deiner Gründungstätigkeit damals auch geschrieben. Aber da werden wir heute natürlich uns das Ganze vertiefen. Was ihr da eigentlich aufgebaut habt mit Strive, weil ich glaube, man kann schon sagen, es ist schon eine ziemliche Erfolgsstory, gerade auch für ein Stuttgarter Unternehmen. Aber bevor wir da hinkommen im Detail, wollen wir natürlich erstmal wissen, wer ist eigentlich der Alexander Hausmann? So, von daher stell ich doch mal vor, Gründer, Geschäftsführer, was ist da deine Rolle? Was macht man so einen ganzen Tag und wie bist du überhaupt da hingekommen?
Ja, Tag ist natürlich extrem abwechslungsreich, immer noch. Fang mal vorne an, bin 34 Jahre jung, habe in Hohenheim an der Universität meinen Bachelor und mein Master gemacht und während dem Masterstudium, ich glaube im ersten Semester war es dann, haben wir auch gleich die Firma gegründet, kommen wir nachher bestimmt noch drauf zu sprechen. Mhm. In der Firma bin ich vor allem für den Markt verantwortlich, das heißt bei uns geht so eine kleine Linie durchs Unternehmen, da haben wir auf der einen Seite den Paddy als meinen Co-Geschäftsführer, der so eher für die internen die Produktthemen verantwortlich und ich habe unter meinen Fittichen Marketing, Customer Success, Sales und das Partnermanagement. Also alles, was marktseitig so passiert, liegt in meinem Verantwortungsbereich.
Cool. Und es ist ja so, ich meine, es gibt immer so Thesen, wird man als Gründer geboren und so weiter, aber wie bist du so da zum Gründen gekommen und überhaupt zu der, ja, ich sag mal auch dann zu dem Erkenntnis, ja, eigentlich wollen wir ein Unternehmen aufbauen. War das schon immer klar für dich, auch schon irgendwie im frühen Alter oder kam das während dem Studium? Oder?
Witzigerweise habe ich in diese Freundschaftsbücher, die man in der Grundschule immer bekommt, immer reingeschrieben, was ich werden möchte, ist entweder Fußballprofi oder Chef.
Chef, okay.
Chef, da man das nicht Managing Director, sondern Chef. Und hab mich schon immer, auch während meiner Schulzeit, wirklich auch während dem Gymnasium schon für BWL interessiert und auch fürs Thema Gründen. Da jetzt mich nie tiefer irgendwie mit beschäftigt, aber auch tatsächlich. Also jetzt kein so ein Schulgründer oder dergleichen. Angefangen hat es dann tatsächlich im Studium.
Okay.
Durch das Fach Entrepreneurship. So, das hat mich schon fasziniert, hat mir richtig Spaß gemacht. Habe jetzt nicht immer die beste Note geschrieben, aber hat dann nachher doch gereicht
fürs Gründen. Ich würde gerade sagen, interessiert halt auch keinen mehr.
Genau. Und witzigerweise hat dann mein Vater, glaube ich, im letzten Bachelorjahr sich selbstständig gemacht.
Ah, okay.
Und ich war damals in einem Praktikum. Und da habe ich den damaligen Geschäftsführer gleich gefragt von der Unternehmensberatung. Hey, mein Vater macht sich selbstständig, ich würde gerne abbrechen. Weil ich das echt faszinierend fand, mit meinem Vater dann eine Firma aufzubauen, ein kleines Ingenieurbüro. Aber das waren so die ersten Gehversuche und
cool. Dann hast du das hautnah mitbekommen, weil das ist ja auch immer so was, die Vorprägung, wenn man das mal bei den Eltern so auch mitbekommt, was das auch bedeutet, dann auch selbstständig zu sein,
glaube ich. Ja, absolut. Also auch das Risiko, was man natürlich am Ende des Tages eingeht, vor allem mit Haus, Familie und Co., das fand ich ganz spannend, aber zum Glück auch bei denen alles gut gegangen.
Cool.
Also auch eine kleine Erfolgsstory.
Sehr gut. Und jetzt erzähl mal, wie seid denn ihr da hingekommen überhaupt? Also da an den Punkt zu kommen, das, was gerade gesagt, im ersten Semester dann so des Masters, da wirklich auch schon einzutauchen. Wie ging es da los, wo ihr gemerkt habt, eigentlich, wir verstehen uns gut als Team, weil ihr seid ja auch zu dritt, glaube ich. Ja. Ne? Wie kam es dazu?
Genau, also wir sind drei Gründer und während dem Studium trinkt man natürlich auch das ein oder andere Bier. Und deshalb saßen wir im Biergarten und haben dann ein Problem festgestellt, nämlich dass die Servicekraft nicht an den Tisch kam, um das nächste Bier aufzunehmen.
Das ist ein großes Problem.
Ein großes Problem für Bierliebhaber, wie wir sind. deshalb haben wir dann so ein bisschen philosophiert und gesagt, hey, warum kann man denn nicht mit dem Smartphone eine Bestellung aufgeben und warum gibt es das nicht und wäre doch jetzt richtig cool. Dann hat man schon überlegt, rufen wir jetzt in der Küche an im Biergarten in der Küche und sagen, wir hätten gerne drei Bier. Und dann hat sich das einfach so ein bisschen verfestigt und gesagt, hey, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, lass mal ein bisschen recherchieren, ob es dazu was gibt. Haben wir dann gemacht. Fabi, unser Techie im Team, hat dann aber auch gleich einen Prototypen gebaut. Und mit diesen Prototypen sind wir dann auf die ersten Restaurants zugegangen. Wir sind auf Elevator Pitches gegangen, haben dann auch beim Land Baden-Württemberg, glaube ich, den zweiten Platz gemacht. Mit der Idee, dass du am Tisch mit deinem Smartphone eine Bestellung aufgeben kannst.
Ja.
Wir gehen jetzt 9 Jahre zurück. Ich glaube, mit Corona und Co. ist der QR-Code dann doch sehr populär geworden.
Stimmt, ja.
Heißt, die Lösung gibt es jetzt wie Sand am Meer. Aber wir waren so wahrscheinlich in Deutschland mit einem München-Unternehmen damals die Ersten, die das gemacht haben. Und haben dann auch gesagt, okay, da gibt's Interesse, auch von potenziellen Kunden. Lass da mal ein bisschen tiefer reingehen. Dann haben wir da zu dritt angefangen, die Software zu bauen, GbR zu gründen und sagt bewusst ein bisschen Firma zu spielen.
Ja, weil das ist ganz spannend. Ich meine, das war damals noch, habt ihr unter Code to Order, glaube ich, dann firmiert. Ne? Das war so, genau, wie ihr das dann auch genannt habt, Code to Order. Ich weiß, da gibt es ja auch so, glaube ich, die ein oder andere Geschichte dazu, wie dann ihr am Markt auch dazu wahrgenommen wurdet. Weil so wie du es gerade schilderst, so euphorisch, wie ihr das jetzt beschrieben habt und so als Problem gesehen, so hat es unbedingt der Markt nicht zu dem Zeitpunkt gesehen, oder?
Nee, ganz, ganz im Gegenteil. Also man hat mit Restaurantbesitz und Besitzerinnen in dem Fall natürlich gesprochen und alle fanden es cool, also auch mit Privatpersonen, denen man gesagt hat, hey, an was man da gerade arbeitet, fanden das auch, also jeder kennt dieses Problem, auch der Gastronom oder eben die Kunden und Kundinnen, jeder kennt dieses Thema, aber das eine ist ein Problem zu erkennen, das andere ist die Bereitschaft, dann auch dafür etwas zu bezahlen, damit dieses Problem behoben wird, und das war nachher die große Herausforderung, also alle fanden es cool, aber keiner wollte es kaufen oder uns für unsere Dienstleistung bezahlen. Deshalb haben wir auch einen Switch gemacht von der Branche. Also Code to Order, der QR-Code am Tisch zur Bestellung. Haben wir den Firmennamen auch mitgenommen in die neue Branche. Das ist nämlich in die Hotellerie.
Okay.
Und haben quasi den Tisch gegen ein Zimmer ausgetauscht. Weil wir haben gesagt, okay, da mal die Room Service Order dann direkt abgebildet und haben dann rund um den Room Service eine sogenannte digitale Gästemappe gebaut. Ja, das war dann eigentlich so die Geburtsstunde unseres ersten Revenue Streams, wo wir dann auch wirklich mal eine Lösung hatten, mit welcher man Geld verdient hat.
Super spannend. Da sind, glaube ich, mehrere Aspekte drin, die ich ja auch bei euch extrem faszinierend finde, so wie ich euch und auch dich verfolgt habe in den letzten Jahren. Spricht mir immer von dem Thema Pivot, ne? Und du hast gerade so ganz lapidar gesagt, wir haben dann die Branche gewechselt. Aber das ist ja auch erstens so eine Entscheidung zu treffen und zweitens dann überhaupt auch den ganzen Aufbauaufwand, den man schon betrieben hat, eigentlich zu killen. Weil es gibt ja jetzt nicht so die, also es gibt ein paar wahrscheinlich Überschneidungen zwischen den Branchen, aber es ist jetzt auch nicht so groß. Das heißt, das war wahrscheinlich auch eine üble Entscheidung, erstmal dann zu sagen, wir machen hier eigentlich einen Cut und suchen uns in gewisser Weise vielleicht ein ähnliches oder das gleiche Problem, idealerweise in einer anderen Branche. Also wie habt ihr das da damals so empfunden?
Also ganz, ganz spannend. Gerade dieser Wechsel von Gastronomie auf Hotellerie und auch zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht irgendwie Soft und bearbeiten beides so ein bisschen, sondern wir waren damals und sind es auch heute noch eigenfinanziert. Also heißt, wir konnten unsere eigenen Entscheidungen treffen. Das war in dem Fall natürlich auch was sehr, sehr Positives im Nachhinein gesehen. Wir hatten, glaube ich, 2 oder 3 Gespräche zu dem Thema. Also vor allem Paddy und ich, wir haben auch lautstark diskutiert. zu sagen, wir haben gestritten, was jetzt der richtige Weg wäre. Haben uns dann aber wirklich auch mit aller Konsequenz darauf committed, dass es nur einen Markt geben kann. Und der Versuch in der Hotellerie, den zu wagen, den haben wir dann auch komplett durchgezogen. Softwareseitig zum Glück konnten wir die gleiche Software oder die gleiche Plattform, die wir da eben schon aufgebaut haben, konnten wir auch für die Hotellerie nutzen.
Cool.
Da war jetzt nicht der große Veränderungs... hatte die große Veränderung notwendig. Aber von der Go-to-Market-Strategie ist natürlich was komplett anderes. Ob du jetzt mit einem Gastronom sprichst oder mit jemandem aus der Hotellerie, sind 2 Paar Schuhe. Das Gute für uns... Keiner von uns 3 Gründern kommt aus der Hotellerie oder Gastronomie. Also war das für uns beides Neuland und deshalb auch voll fein, da einfach nochmal den Wechsel der Branche zu machen.
Cool. Jetzt ist so, Hotellerie kennen wahrscheinlich viele natürlich als Gast, ja maßgeblich, also Stichwort dann irgendwie Kundenreise, man bucht es irgendwie vielleicht über eine Plattform oder man ruft sogar noch an bei einem Hotel und geht dann dahin. Ihr kennt euch ja inzwischen richtig, richtig gut mit Hotels in Europa aus, mit den Prozessen, auch mit den Marktstrukturen. Wie würdest du das heute beurteilen? Also wie tickt die Hotellerie? Weil oft gab es so einen Abgesang so während Corona und dann auch nach Corona, wo viele dann gesagt haben, okay, eigentlich brauchst du die Hotels jetzt irgendwie nicht mehr, weil die ganzen Geschäftsreisen gehen runter. Mhm. Natürlich Airbnb, das gleiche Thema zu sagen, jetzt geht jetzt mehr in die Breite, es demokratisiert sich. Aber es ist eigentlich nicht so. Also es ist nach wie vor so, dass die Zimmer alle voll sind. Kannst du da auch mal so ein bisschen, also was ist das für ein Markt?
Ja, also für uns natürlich ein sehr, sehr spannender Markt, weil es wirklich von bis gibt. Also es gibt Hotels, die zu 100% automatisiert sind. Es gibt Hotels, die rufen wir an und dann sagen die, ey, geh mir weg mit Automatisierung. Mhm. Es gibt Hotelgruppen, es gibt kleine Hotels, es gibt Franchise-Nehmer, es gibt, also es ist auch ein großes Immobiliengeschäft, was dahinter natürlich steckt. Also sehr, sehr facettenreich. An der Stelle liebe Grüße an Richard Engelmeier, damaliger GM Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt, unser damals zweiter Kunde. Der hat uns entlarvt. Der meinte so, Jungs, habt ihr gar keine Ahnung. Und er hat uns dann erstmal so gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen die Hausaufgaben und lernen mal ein bisschen die Hotellerie kennen. Okay. Er hat es ein bisschen unter seine Fittiche genommen und auch wirklich das Produkt am Ende des Tages auch gerade in der Anfangszeit mit uns stark weiterentwickelt. Also ziemlich cool. Mittlerweile würde ich schon sagen, wir haben uns gut in die Branche reingefuchst, verstehen auch die Prozesse. Wenn wir über Automatisierung und nicht immer nur Digitalisierung, sondern in der Branche geht es wirklich um Automatisierung, weil wir stehen da vor extremen Herausforderungen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenmangel, gestiegene Kosten, die Leute sind aus der Branche auch wirklich abgewandert. Also es ist gar nicht so, dass es einfach, es gibt einfach keine qualifizierten Fachkräfte mehr.
Ja, ja.
Und aus dem Ausland wird es auch schwierig, mittlerweile die Leute herzubekommen. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo wir eben sagen, oder wo wir auch wissen, dafür haben wir eine Lösung parat. Also eine Branche, die stark immer noch wachsen wird. Davon bin ich überzeugt. Also ich mache mir über die Hotels eigentlich keine Sorgen, weil die Reiselust ist ungebrochen hoch. Ja, auch mit den ganzen höheren Zimmerpreisen.
Ja.
Ja, das ist eigentlich alles kein Showstopper. Und das
hat
sich auch nach Corona natürlich war krass für die Branche. Hat sich aber auch wieder stark erholt. Wir schreiben eigentlich jetzt nicht in allen Regionen, aber in vielen Regionen in Europa bessere Zahlen als vor.
Echt sogar?
Ja, okay. Also das ist schon auch sehr, sehr spannend zu beobachten. Es geht vorwärts, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die entsprechenden Bedrohungen. Gerade was eben die Fachkräfte angeht. Das ist ein Thema, wo es jetzt Antworten braucht.
Ja.
Deshalb auch für uns als Firma natürlich etwas. Wir sehen auch das eher positiv.
Ja, ich finde es immer ganz spannend, weil wenn man sich immer also die Warum-Frage stellt und sagt, ja, warum funktioniert das jetzt bei euch zum aktuellen Zeitpunkt so gut? Und du hast gerade schon die ganzen Herausforderungen aufgezählt. Und oft ist es so, viele sagen, der Trend ist ja quasi die Digitalisierung. Aber der Trend ist ja, wie du es gerade sagst, eigentlich eher der Fachkräftemangel. Und die Lösung dazu ist dann zum Beispiel Digitalisierung. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, wie stellt man eigentlich den Zusammenhang her?
Ja.
Und ich habe auch kürzlich so eine Studie gelesen, dass irgendwie jedes zweite Unternehmen im Mittelstand in Deutschland sagt, fühlen sich bedroht, also existenzbedroht, weil sie eben nicht mehr die Fachkräfte und Mitarbeiter bekommen. Und ich meine, man kennt das ja auch, glaube ich, als Hotelgast, wenn du irgendwo in ein Hotel gehst, dann gibt es dann so den Automaten oder die Schlüsselübergabe ist schon irgendwie so komplett automatisiert und digital und so weiter. Also das merkt man ja schon, okay, das ist jetzt nicht unbedingt, weil man sagt, man ist so begeistert von der Technologie, sondern es ist einfach halt die letzte Möglichkeit, um überhaupt den Betrieb noch sicherzustellen, oder?
Ist zum Teil ein absolutes Must-Have und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass es viele Geschäftsmodelle gibt in der Branche, die wirklich auch auf dieser Automatisierung aufbauen und sagen, hey, das ist wirklich die Basis, dass da eben ab, ich sage jetzt einfach mal 20 Uhr, der Gast am Kiosk oder über das eigene Smartphone einchecken muss, bezahlen, Türen öffnen und Co. Und dann auch wieder auscheckt und in Anführungszeichen wieder abhaut. Also das gibt es wirklich Geschäftsmodelle, also Hotelkonzepte, die genau darauf basieren.
Okay.
Und das ist natürlich ein von bis. Das ist aber auch wieder eine Preisfrage. Gehe ich ins 5-Sterne-Hotel, um am Kiosk einzuchecken? Eher nein.
Ja.
Dann wünsche ich mir einen Service. Aber auch da haben wir Kunden im 5-Sterne-Segment, die sagen, für mich ist es eine Frage des Services. Ich will gar nicht, dass meine Gäste in der Schlange um 17 Uhr bis 18 Uhr warten, wo alle eben anreisen.
Ja.
Sondern auch da sollen die Gäste schon den Meldeschein ausgefüllt haben und bezahlt haben, dass sie ankommen, Schlüssel bekommen und dann haben sie ein Erlebnis.
Ja.
Aber warten ist kein ist kein Zustand.
Ja, das ist spannend. Nämlich, also ob Warten jetzt ein Erlebnis ist, nämlich das sieht man auch in anderen Branchen. Also da hat man auch, ist ja ganz neue Interpretation auch, welche Bedeutung hat das Warten. Aber eben auch einfach, wie kann ich möglichst gutes, positives Kundenerlebnis schaffen. Ne? Ja. Und da zahlt ihr ja voll drauf ein. Wir gehen auch gleich mal nochmal in Detail ein, wie ihr das eigentlich dann Softwareseite überhaupt abbildet, von wo bis wo. Was mich noch interessieren würde, du hast ja eben angesprochen, es gibt verschiedene Arten von Hotels. Und Ketten ist vielleicht klar, das betreiben dann, oder das sind dann schon Organisationen, die wahrscheinlich auch gut gemanagt sind, aber es gibt auch sehr viele Hotels, die von so einem Hotelier irgendwie aufgebaut sind oder von einer Familie oder so, die jetzt gar nicht so professionell aufgestellt sind wie ein Unternehmen. Also was findet ihr da für Eigentümerstrukturen vor und was sind das für Leute eigentlich, die eigentlich so ein Hotel betreiben?
Ja, man mag immer meinen, dass jetzt die Hotelgruppe immer die beste oder besser organisiert wäre wie das ein oder andere Familienunternehmen. Mhm. Also da gibt es auf, ich glaube, in beiden Lagern sowohl Gruppe als auch Einzelhotellerie gute Beispiele für sehr gut geführte Unternehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, wie überall in jeder Branche. Es gibt Firmen, da ist absolute Chaos. Mhm. Dann gibt es aber auch wieder Einzelhotels oder ganz kleine Betriebe, die einen unfassbar guten Job machen. Mhm. Ich kenne jetzt die Zahl nicht genau, aber bei uns sind es 80% Einzelhotellerie.
Ah, okay, krass. Mhm.
20% oder vielleicht 70-30. Ja, mhm, aber das ist auch für uns von der Softwarelösung her gar nicht so das Thema, weil eine Gruppe ist halt, ja, stellen wir eine Rechnung und es hängen halt viele Häuser drunter oder mehr Zimmer. Am Ende des Tages funktioniert die Lösung im einzelnen Hotel an der Gruppe genau gleich wie bei einem Einzelhotel.
Okay.
Was ich sehr, sehr spannend finde bei den Gruppen, und das ist auch wie beim großes Unternehmen oder auch Mittelstand, wo man ja auch oft sagt, Entscheidungsprozesse dauern länger. Ja. Das kann ich natürlich in den größeren Hotelgruppen absolut bestätigen. Mhm. Auch da oft familiengeführt noch oder einfach über Jahrzehnte auch gewachsen. Mhm. Da gibt es Strukturen, wo die Entscheidungen halt sehr, sehr lange dauern. Mhm. Muss nicht immer schlecht sein,
kann
absolut auch manchmal von Vorteil sein. Mhm. Aber das merken wir bei der Einzelhotellerie schon stärker, wenn die mal von wenn jemand überzeugt ist, dann geht es auch schnell. Mhm. Dann ist es wirklich von Bestellung bis Go Live zum Teil irgendwie 6 Wochen. Mhm. So, und dann ist auch wirklich Feuer dahinter. Und wenn sie dann auch noch sehen, dass es funktioniert, dann sind es eigentlich auch für uns mit die glücklichsten Kunden und Kundinnen. Also da gibt es, wie gesagt, von bis, aber die Erlebnisse sind schon überwiegend mit der Einzellotterie vor allem sehr, sehr positiv. Mhm. Ketten ist einfach ein anderes Game. Ist einfach ein bisschen langwieriger, ein bisschen zäher. Mhm.
Ja, aber. Und was sind in der Regel das für Menschen? Also mögen die einfach Gastgeber sein? Was ist so die Fähigkeit von denen? Weil das ist ja auch immer so eine spannende Frage, auch bei den freien Berufen zum Beispiel, sind das Unternehmer? Also verstehen die sich selber als Unternehmer? Oder haben die einfach Spaß zum Beispiel am Beherbergen, ne? Und sagen, der Gast steht halt an erster Stelle? Weil das, also wenn man einen Service lernen kann, dann glaube ich von der Hotellerie, das ist glaube ich klar. Ja. Aber was sind das für Menschen? Wie sind die auch da darauf aufgestellt? Und wie managen die auch ihren Laden? Weil die werden ja auch nicht eine Abteilung für jedes Thema haben.
Ja, also in so einer, nehmen wir jetzt mal das klassische Einzelhotel 100, also was ist klassisch, was meine ich, 70 Zimmer, Einzelhotel, familiengeführtes Unternehmen. Da ist natürlich auch schon immer wieder eine Frage der Übergabe. Ja? Ja. Also wird die nächste Generation dieses Unternehmen übernehmen? Zum Glück haben sie alle eigentlich bis Corona gut Geld verdient. Mhm. Also heißt, da ist auch wahrscheinlich bei den meisten auch ein gutes finanzielles Fundament, sage ich mal. Ja. Und vom Typ her ist ein absoluter Allrounder. Also klar, steht der Gast im Mittelpunkt, aber von Einkauf, ich muss Mitarbeiterführung, ich muss mich mit der Immobilie auskennen, also Renovierung, wann Verhandlungsgeschick für wann, was bezahle ich jetzt für die neue Dusche.
Ja.
Über Technologie. Dann geht es auch noch die ganzen Systeme, wie funktioniert der Vertrieb, das muss ich natürlich auch noch kennen. Dann, wie funktioniert eine Küche, ja, also Gastronomie ist da auch natürlich ein Teil von. Also unfassbar facettenreich. Das haben wir auch immer größten Respekt vor allen, die da auch bei der Technologie noch mit durchsteigen, weil da merken wir schon auch, da sind wir gar nicht so sehr im Vertrieb unterwegs, sondern eher beratend.
Ja, okay.
Und dann, hey, zu deinem Betrieb für deinen Betrieb macht das und das Sinn. Lass das mal weg. 4,5 Sterne braucht kein Kiosk in der Lobby stehen. Zum Beispiel. Also das ist schon
okay.
Sehr, sehr facettenreicher Beruf.
Kommen wir mal zu Strive. Also du hast schon gesagt, digitale Gästemappe hat sich dann rauskristallisiert. Das war so eigentlich euer Eintrittsticket, sage ich mal, da auch. Und auch das, wo ihr auch mit ihr auch Geld verdient habt. Jetzt ist es so, wenn man mal auch wieder aus Gastsicht drauf schaut, dann kennt man ja oft noch diese ganzen Marktplätze damals, wo man darüber gebucht hat, ne? Wo dann, glaube ich, soweit ich das immer weiß, die Hotels werden dann kriegen quasi einen vermittelten Gast. Sie wissen aber eigentlich gar nichts über den Gast. Sie wissen nur, da wird jemand kommen, 5 Tage sich einchecken und fertig. Und oft als Gast wundert man sich und denkt so, hey, ich habe doch über Booking oder andere Plattformen gebucht. Warum weiß das Hotel denn nichts? Man hat natürlich auch mit dem Plattformkonzept zu tun, aber ihr habt ja einen ganz anderen Ansatz. Mhm. Kannst du da auch einfach mal so ein bisschen uns mitnehmen, so ein bisschen diese Differenzierung, wenn wir mal so in so ein Hotel reinschauen, ab wann kommt man denn mit Strive dann in Berührung? Also klar, wenn man dann im Zimmer ist und so eine Gästemappe zum Beispiel über sein Smartphone oder vielleicht andere Endgeräte anschaut, verstehe ich das, aber also von wo bis wo geht es? Was deckt ihr da ab?
Oh. Ja. Also grundsätzlich bieten wir als Firma Strive eine sogenannte digitale Guest Journey an. Mhm. Also das ist relativ einfach gesagt, von dem Zeitpunkt, wo ich als Gast eine Buchung getätigt habe, also ab dem Tag der Buchung bis zum Checkout.
Ja.
Das ist eigentlich so die Phase der Gastreise, wo wir federführend für zuständig sind. Mhm. Wir haben nichts mit der Buchung an sich zu tun, sondern da am besten, das ist auch nochmal wichtig hier zu sagen, bucht man über die Homepage des Hotels.
Ja, wenn
der Preis da nicht besser ist als bei einer Plattform, dann rufe ich dort an.
Ja. Aber zumindest nicht schlechter, habe ich gesehen inzwischen.
Genau, ne? Also da legt die Branche auch sehr, sehr viel Wert drauf. Also der Vertrieb über die Plattform ist auch, ja, die geben halt viele Prozente nachher für die Buchungen an die Plattform ab. Deshalb fürs Hotel, best case, Gast bucht über die eigene Homepage des Hotels. Also die Buchung kommt in ein, ich nenne es jetzt mal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ERP-System. Das ist das sogenannte PMS. Mhm. Ja, da werden die Zimmer verwaltet und mit den Reservierungen gematcht. Da sind auch die buchhalterischen Themen abgedeckt in diesem PMS. Und zu dieser Lösung haben wir eine Schnittstelle. Mhm. Über dieses PMS bekommen wir eigentlich alle Gastdaten übermittelt, die vorhanden sind.
Ja.
Richtig gesagt, Martin, bei Booking.com und Co., da kriegt man natürlich nicht viele Gastdaten mit, auch wenn du zum 10. Mal in diesem Hotel gebucht hast.
Ja.
Da kommt immer Martin Almendinger at guest.booking.com irgendeine Krypto-E-Mail-Adresse.
Okay. Naja,
deshalb auch sind da keine Daten vorhanden.
Ja. Ja.
Wir sind dann dafür verantwortlich, dass wir eigentlich von der Buchungsbestätigung, also Thema Kommunikation, übernehmen wir. Also da haben wir einen sogenannten Messaging-Hub und da kann ich über E-Mail, SMS, zukünftig auch weitere Kanäle mit vollautomatisiert mit den Gästen kommunizieren.
Cool.
Buchungsbestätigung, Pre-Stay-Mail, Checkout-E-Mail mit Rechnungsbestand. Mhm. Die ganzen Themen decken wir zum einen ab. Das ist Lösung Nummer 1 oder eigentlich Lösung 3, aber das ist das Erste, was man von Strive eigentlich dann in einem Strive-Hotel auch sieht.
Mhm.
Als zweites habe ich dann Zugang zu unserem sogenannten digitalen Begleiter.
Mhm.
Der digitale Begleiter ist eine Softwarelösung, komplett webbasiert. Also ich muss mir auch nichts runterladen. Mhm. Immer im CI des jeweiligen Hotels.
Ja.
Da wollen wir nicht im Mittelpunkt stehen, sondern das ist vom Hotel die Plattform. Und das ist eine Mischung, der digitale Begleiter aus der digitalen Gästemappe, die wir vorher schon angesprochen haben, wo ich eigentlich alle Informationen rund ums Hotel. Also wann sind Frühstückszeiten, das klassische Gäste A bis Z, was früher auch ausgedruckt auf dem Zimmer lag.
Mhm.
Was mache ich im Hotel? Wann macht der Spa-Bereich auf? Gibt es einen Fitnessraum? Also die ganzen Informationen sind dort zur Verfügung gestellt. Und vor allem während des Aufenthalts kann ich auch Services anfragen oder buchen. Extra Kissen, Reparaturauftrag, dass der Wasserhahn tropft oder Spa-Anwendungen buchen. Also eine Plattform, wo ich wirklich alle Informationen und Services an einem Ort habe.
Mhm.
Und dann eigentlich das, was gerade am meisten nachgefragt wird, ist das Thema Online-Check-In und Online-Check-Out.
Mhm.
Da die Stichworte digitaler Meldeschein.
Also
ich kann, bevor ich ins Hotel komme, den Meldeschein ausfüllen, muss nicht mehr dieses Piece of Paper.
Aber das muss man, glaube ich, immer noch viele machen, habe ich das Gefühl, oder?
Wir haben noch nicht alle
Hotels. Ja.
Work in progress.
Ja.
genau, also den Meldeschein ausfüllen vorab am besten, dann auch bezahlen, dass ich das ganze Thema Payment kann ich über unsere Lösung abwickeln. Und dann ist die Frage, wie digital ist meine Hotelimmobilie ausgestattet?
Mhm.
Gibt es klassische Schlösser mit einem Schlüssel.
Mhm.
Ja, dann ist natürlich so, ich habe den Pre-Check-In gemacht, gehe in die Rezeption und dann wird mir ein Schlüssel ausgehändigt.
Ja. Ja.
Dann gibt es Häuser, die sagen, ey, ich habe zwar schon hier Plastikkarten, also oder Magnet Stripes oder eben die RFID Karten. Da haben wir die Möglichkeit, dass wir einen Kiosk zur Verfügung stellen, also einen sogenannten Self-Check-In-Kiosk, wo ich mit meiner Reservierungsnummer oder wie bei der Flugindustrie mit meinem QR-Code rangehe, mir spuckt die Karte aus, ich gehe aufs Zimmer, fertig aus. Oder, und das ist so die digitale Endstufe, würde ich es mal nennen, ist die sogenannte der Web-Key. Da habe ich die Möglichkeit, dass ich natürlich am eigenen Device den Management ausfülle, bezahle und dann auch mit zum Beispiel dem Smartphone die Türen öffne.
Ah, okay, eben, sogar.
Und alles eben ohne, dass ich mir eine App runterladen muss.
Krass, okay. Also komplett eigentlich seamless, alles, komplette Journey, möglichst effizient und
Genau, und, das meinte ich vorhin noch mit dem Consulting oder Beratung. Wir gehen jetzt her und sagen, hey, für deinen Betrieb, mit deiner Infrastruktur, macht das und das Sinn.
Ja.
Wir kriegen natürlich oft auch Anfragen mit, ich will komplett automatisieren, weil ich keine andere Wahl habe.
Ja.
Oder ganz häufig, also man muss jetzt keine Angst haben, dass man nur noch in Hotels kommt, wo es kein Personal gibt. Aber viele sagen halt, hey, ab 20 Uhr mache ich meine Hütte dicht.
Ja.
Ja, ab 20 Uhr muss der Gast selber einchecken. Bis 7 Uhr kommt auch keiner oder keine mehr. Muss der Gast halt selber machen. Und das sind eher so die Konzepte aktuell, die stark gefragt sind. Wie kriege ich das hin? Auch diese 24-7-Verfügbarkeit, die zu reduzieren.
Ja, klar. Ja.
Und deshalb gibt es vollautomatisierte Hotels und teilautomatisierte. Und wir haben für beide Arten von Häusern eigentlich eine ganz passende Lösung.
Spannend. Das heißt aber, man kann sagen, es ist wie eine Art Software-Suite und wahrscheinlich Software as a Service dann logischerweise. Ja. Und bepreist sie dann eben auch in Form von monatlichen Gebühren in dem Sinne, oder? Wahrscheinlich? Und
genau, es sind monatliche Investitionen. Vom Hotel.
Ja.
Auf pro Zimmer pro Monat basierend.
Ja.
Und genau, da kann man sich aus diesem Baukastensystem oder aus dieser Software Suite einfach genau die Puzzlestücke, sag ich mal, in sein Hotel-Puzzle zusammenbauen, um nachher eine funktionierende Lösung zu haben.
Spannend. Jetzt ist ja so, wenn man da mal jetzt weiterdenkt, was da alles möglich ist, weil ich glaube, jeder Gast hat oder jeder Zuhörer hat als Gast, glaube ich, eine Vorstellung, wo denn sowas überhaupt dann enden kann, weil das kann ja ewig weitergehen. Also ich meine, die Journey ist so lang, wie man sich im Hotel aufhält, mit allem drum und dran, also mit Freizeitprogramm, mit Aktivitäten, mit, du hast angesprochen, mit irgendwie internen Serviceleistungen, vom Kissen bis zum Frühstück. Also ich meine, wo hört das auf? So gesehen, wenn man mal denkt, dass ein Hotel wirklich wahrscheinlich erstmal im Durchschnitt relativ unterdigitalisiert ist und du hast gesagt, so ERP-System ist schon vorhanden in der Regel, das heißt so die Grundabläufe, die sind geregelt, aber alles, was in der Interaktion Richtung Gast ist, gibt es quasi nichts. Woran arbeitet ihr? Was sind da so die Ideen für die nächsten Jahre? Also was kann man da erwarten? Weil alles, was wir aufgezählt haben, das könnt ihr heute schon. Ne? Also.
Ja, mal besser, mal schlechter.
Oder zumindest, ja, ihr habt es. Ne? Die Frage ist, ob es natürlich dann das Hotel dann auch alles dann nutzt und aktuell nutzen will. Gerade das Thema mit dem Schloss oder der Tür. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dauert auch nochmal, bis man das dann wirklich implementiert hat. Aber ich meine, da gibt es ja erstmal nicht so
viel. Also es gibt natürlich einmal die Innovation, die aus unserem Haus kommen wird. Es gibt aber natürlich auch begleitende Lösungen, jetzt wie beim Schloss. Also da wird beim Schloss wird eine große Entwicklung sein, das Thema Wallet Key. Also dass du wie beim Payment über NFC die Türen öffnest. Da arbeitet gerade auch der größte Schließanlagenanbieter der Hotellerie oder vielleicht auch der ganzen Welt, das weiß ich gerade nicht, vor allem mit Apple, an Lösungen. Ja, und da wird es natürlich relativ cool, da muss ich jetzt die Schlösser nicht alle online bringen, sondern habe eben die Möglichkeit, ich habe eingecheckt, zack, ein Wallet und habe dann auch gleich meinen Key drin und halt den an die Tür wieder auf, fertig ist. Noch ein bisschen more convenient, wie wahrscheinlich die Webtür öffnen.
Ja.
Das sind Dinge, die sich da gerade extern entwickeln, wo wir nachher wieder in unsere Guest Journey mit integrieren werden. Aus unserem Haus, wir arbeiten gerade am ganzen Thema Upselling, also dass ich die Möglichkeit habe, Services dazu zu buchen, im Sinne, also ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich habe eine Rate gebucht und ich als Schwabe zum Beispiel das Frühstück gespart, aber je näher ich der Reise komme, denke ich mir, wäre doch ganz cool, doch auch ein Frühstück zu haben, habe ich die Möglichkeit im Check-in-Prozess dann das Frühstück noch dazu zu buchen.
Okay.
Ja. Das ist so eine Lösung oder eine höhere Zimmerkategorie. Ich merke, hey, ich will doch jetzt nicht irgendwie mit dem Fenster zur Straße schlafen, sondern vielleicht eher hinten raus, ist vielleicht noch 15 Euro teurer dieses Zimmer, dann buche ich halt den Check-in-Prozess. Das ganze Thema.
So Flexibilisierung auch an vielen Stellen der Erfahrung.
Und vor allem auch mehr Umsatz fürs Hotel.
Ja.
Das ist ein Thema, wo wir gerade dran arbeiten, die ersten Prototypen am Laufen haben. Schauen wir mal, wann wir da in den Rollout gehen können. Aber das ist was. Und natürlich das ganze Thema Kommunikation. Da ist gerade extrem viel Drive, gerade auch Richtung KI und AI, besser gesagt. Da wird sich ganz viel tun. Also das, ich glaube jetzt nicht, dass, wie es heute echt oft noch der Fall ist, dass ich aus meinem PMS eine Word-Datei generiere am Front Office, da mache ich eine PDF drauf, öffne meinen Explorer, Outlook und schicke dann eine Gast eine Buchungsbestätigung raus. Das ist ein sehr, sehr manueller Prozess, maximal manuell wahrscheinlich.
Ja.
Gehen wir mal stark von aus, dass E-Mail nicht mehr der Kanal Nummer 1 sein wird, ist das immer noch in der Branche. Und dass auch keiner mehr im Hotel irgendwie diese Arten von Buchungsbestätigung so rausschicken wird, sondern es wird einfach durch AI wegautomatisiert.
Ja,
absolut. Also beim Thema Kommunikation, Upselling, da sehe ich große Potenziale. Und du hast einen spannenden Punkt gebracht, Martin, mit das machen wir noch nicht, aber haben die Idee, aus dem Hotel eigentlich die Plattform zu machen.
Ja, genau.
Weil ich habe den Gast da, ich bringe ihn oftmals in eine Stadt, die ich nicht kenne.
Nö.
Warum nicht das Ticket anbieten für das Fußballspiel oder die Oper oder whatever.
Also mit der Außenwelt quasi diese Interaktion. Ne? Das ist ein riesen Partnermanagement-Thema eigentlich. Oder zum Beispiel Fitnessstudio, dass man sagt, ich gehe in eine Stadt, wo ich Mitglied bin und will da auch diese Experience weiterführen. Also halt wirklich auch mit Experience verknüpfen eigentlich dann. Ne?
Genau.
Also.
Und in der Branche ist ja oft so, dass eine 5-Sterne-Hotellerie viel vormacht. Ja, also auch gerade was Service für den Gast angeht. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch kleine Hotels oder voll digitale Hotels nachher zumindest diesen Service in der digitalen Form.
Ja.
Man muss nicht selber das alles in der eigenen Property haben. Also das heißt, dass ich da mein Fitnessstudio, mein Spa und Co. habe. Ich habe Kooperationen, die ich durch diese Automatisierung und die digitale Gastreise viel besser verknüpfen kann.
Ja,
und
absolut,
den Zugang zu diesen Services, die nicht in meinem Hotelkomplex stattfinden, die kann ich in Zukunft, glaube ich, noch viel besser bei den Gästen promoten.
Absolut. Nee, macht total Sinn, auch das Hotel selber ein bisschen als Marktplatz zu betrachten, auch in der Form. Ja. Und da seid ihr natürlich genau perfekt positioniert. Was würdest du denn noch sagen, jetzt mal abseits von der Digitalisierung, was sind denn Trends, was wirklich die Hotelbranche extrem bewegt und vielleicht auch abseits dieses Fachkräftethemas? Also wie kann man sich denn generell eigentlich bei den Hotels dann noch groß differenzieren an vielen Stellen? Also du hast gerade schon gesagt, klar, so 5-Sterne-Hotels sind oft vielleicht auch so ein bisschen ein Proxy, wo man sagen kann, die machen das jetzt. Aber was sind denn so typische Trends, was eine Hotelbranche heute bewegt? Also was sind da so die Themen, die Gäste eigentlich wollen, mal unabhängig jetzt von der Digitalisierung?
Ja, also Ökologie.
Okay.
Ein ganz großes Thema. Also wie kann ich ein Hotel nachhaltig bewirtschaften?
Okay, ja.
Das gibt es auch viele Initiativen, wie jetzt Green Sign, was mir zum Beispiel einfällt. Wo die Hotels sich wirklich auch zertifizieren lassen.
Okay.
Das ist ein großes Thema, was die Branche gerade, glaube ich, extrem beschäftigt ist, Baupreise.
Ja, klar.
Auch neue Kapazitäten. Also wenn man da jetzt sieht, was für eine Zimmerschwemme in Hamburg und auch in anderen Großstädten geplant ist, war, ob jetzt alle Hotels so gebaut werden.
Ja.
Schauen wir mal. Das sind, glaube ich, zwei Themen, die Branche links und rechts von Digitalisierung, Automatisierung sehr beschäftigen. Wenn ich wenn wir jetzt ein bisschen auch in das Politische kommen, was die Branche extrem auch bewegt, vielleicht nicht alle, aber schon die auch ein bisschen nach vorne denken, ist, was passiert bei einem Rechtsruck? Wird Deutschland noch dieses gastgeberfreundliche Land sein?
Ja, okay, krass. Ja.
Also das ist schon auch etwas, wo die Branche sehr, sehr kritisch gegenübersteht. Das ist auch deshalb liebe ich diese Branche auch wirklich. Bin ja selber kein Hotelier.
Nee.
Aber diese Vielfalt, die man in der Hotelbranche trifft, ich glaube,
das ist
beispiellos
für
die deutsche Wirtschaft.
Ja.
Habe ich nirgendwo anders.
Mhm.
Also es ist wirklich brutal. Und auch so weltoffen wie wie die Hotellerie. Deshalb ist, glaube ich, da für die Hotellerie extrem wichtig. Also wenn jemand was in der Hotellerie liegt, dann bitte demokratisch wählen.
Ja.
Und nicht die Randgruppen, weil das wäre für diese Branche wirklich ein Schlag ins Gesicht.
Du hast schon komplett recht. Also schon krass. Am Ende bin ich ja sofort eigentlich auf dem internationalen Markt, wenn ich ein Hotel betreibe, logischerweise. Und tatsächlich, also man kriegt das natürlich mit auch, diese Rechtsruck. Wir haben ja jetzt auch bald Wahlen. Und von daher ist es schon natürlich krass dann zu sehen, was das für einen Impact auch fürs Reiseverhalten haben kann. Ne? Weil ich meine, ich glaube, Medienberichte gibt es genug über auch die Themen, die wir hier so erleben. Von daher ist natürlich krasser Punkt.
Okay. Der wird immer so schön unterschätzt.
Ja, total.
In unserer Demokratie-Bubble irgendwie leben.
Total.
Was da auch medial in anderen Ländern über Deutschland, also gerade wenn man so Videos aus Film Co. sieht.
Naja, absolut.
Was das für einen Einfluss, nachher negativen Einfluss auf unser Land hat.
Und absolut.
Eben die Gastfreundschaft.
Ja.
Hoffe ich, dass man da wieder ein paar Pluspunkte mit EM sammeln
kann. Total, ja. Hoffe ich auch. Vielleicht noch abschließend. Du hast ja auch gerade schon gesagt, ich habe die Hotellerie lieben gelernt oder habe sie vielleicht auch schon immer geliebt. Was würdest du denn sagen, was waren für dich und vielleicht auch für euch als Team extrem krasse Learnings da in den letzten 9 Jahren? Ich meine, klar, der Pivot ist glaube ich, das eine natürlich, was sicher maßgeblich immer noch ist. Aber was würdest du sagen, es sind somit die größten Learnings bisher gewesen? Und ich meine, wie viel lernst du da immer noch jeden Tag? Weil ich glaube, das ist ja oft, was Gründer auch antreibt. Man denkt, es nutzt sich ab, aber es kommt ja doch immer irgendwie was anderes noch.
Ja, absolut. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil es wirklich jeden Tag irgendwas gibt, wo man dazulernt. Zum einen, ich glaube, wenn man eine Firma gründet und sich das so schön auf seiner Excel-Tabelle irgendwie schön rechnet und da irgendwo den Hockey-Stick hat, die Hotellerie ist eine, was Automatisierung angeht, schon, ich sage jetzt einfach mal, träge Branche.
Ja.
Das ist jetzt nicht so, dass da alle schreien, juhu, da kommt jetzt jemand mit der Guest Journey und will ich morgen live nehmen, sondern es ist schon ein hartes Stück Arbeit. Da auch die sage ich mal, traditionellen Abläufe und über Jahre eingespielten Abläufe auch ein Stück weit zu brechen. Ja, oder auch Innovation hat ja auch was mit Veränderungen im Kopf zu tun.
Also absolut.
Ich muss erstmal diese Veränderung im Kopf meines Gegenübers oder der Gegenüber das muss ich erstmal hinkriegen in so einem Sales-Prozess. Und oftmals kommen die Kunden wirklich auch alleine auf uns zu. Ja? Aber dann alles zu verstehen, wie diese ganzen technologischen Steps, also PMS, Schließanlage, Payment, wie das alles aufeinander abgestimmt ist, da Verständnis für zu erlangen. Und dann auch noch zu sagen, das kostet was. Das ist nicht so einfach, wie wir es uns vorgestellt hatten. Das will ich und noch mal ganz klar machen, das stellt man sich, glaube ich, am Anfang immer etwas romantischer vor, wie es dann nachher auch wirklich ist. Aber das ist ja auch, ich sage immer, wenn es einfach wäre, können Sie
Ja, das ist auch so.
Das ist eigentlich eine schöne Hürde und da braucht man einen langen Atem, da muss man auch wirklich Bock zu haben. Und da kann ich einfach, vor allem für mein Gründerteam, aber auch für das ganze Team von unserer Firma, die Hand ins Feuer legen, dass da wirklich alle jeden Morgen aufstehen, ins Büro kommen und auch mal im Homeoffice sind und da wirklich Gas geben, weil sie wirklich die Hotels besser machen wollen. Das ist schon eine coole Sache. Zweites richtig krasses Learning ist Thema Teamaufbau. Hätte nicht gedacht, man sagt immer so, ja, man ist dann zu 10, dann ist man zu 20, dann spürt man schon irgendwie so eine Veränderung, aber wir sind jetzt über 50 Kollegen und Kolleginnen und das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Da wird man sich auch erstmal seiner Verantwortung bewusst. Also wir haben auch sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen aus dem Ausland gesourced.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja auch sehr international aufgestellt für eure Unternehmensgröße.
Glaube ich, mittlerweile 15 verschiedene Nationalitäten. Wo wir auch mega stolz drauf sind.
Also für uns
das ganze
und das nach Stuttgart raus.
Genau. Alle nach Stuttgart gekommen. Zur schwäbischen Mentalität. Aber das schon, sich dem bewusst zu sein, was man eigentlich mittlerweile für einen Apparat aufgebaut hat. Und dass da auch wirklich Menschen kommen und ihr Leben auf dem Gehalt, was man dann letztendlich in der Firma bekommt, in Deutschland aufzubauen, die Familie zu verlassen. Das finde ich schon immer wieder, muss mich schon immer wieder auch mal ein bisschen zwicken und sagen, ey, eigentlich echt krass, was für eine Verantwortung man da trägt. Das ist einem am Anfang gar nicht so bewusst. Da steht man so eine Zahl, 50, 60 Leute, aber was es mit einem macht, das ist schon krass. Aber der Aufbau auch, da einfach Prozesse nachzuziehen und sagen wir mal, so ein Ding haben wir auch schon schon mal diskutiert, glaube ich sogar während dem Studium. Das Startup will immer so werden wie ein großes Unternehmen. Ich habe das Gefühl, das große Unternehmen möchte sein wie ein Startup.
Ja, ja, ja.
Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
Ja.
Und wir sind gerade an so einem Punkt, wo ich sage, ich hätte gern diese ganzen Prozesse und Ausnahmen, die es immer wieder gibt, hätte ich eigentlich gerne gelöst oder geregelt.
Ja, ja.
Deshalb gerade eine ganz, ganz spannende Phase. Und wahrscheinlich wird die nächste Phase wieder genauso spannend.
Absolut. Ja, ich finde den Vergleich fand ich jetzt ganz schön, weil ich glaube, wenn man dieses, es gab ja immer dieses Bild mit dem Startup und dem Corporate, das ist ja jahrelang so rumgegeistert. Ich meine, am Ende ist es ja so, wenn man so einen Lebenszyklus anschaut von Unternehmen, dann ist es so, in der Regel ist jedes Unternehmen erstmal klein. Ja. Ich hatte kürzlich einen Podcast mit Visak, die haben auch mit einer Person angefangen, haben halt über 50.000 Mitarbeiter. So, ja. Also das sind schon Sachen, jedes Unternehmen fängt ja mal klein an und wächst dann und klar, irgendwann verlernen sie wahrscheinlich auch so eine gewisse Pragmatismus. Mhm. Ne, so. Und deswegen ist es halt auch alles einfach eine Entwicklung.
Ja.
Und es ist, glaube ich, immer ganz interessant, wenn man dann mit Gründern spricht, dass man selber merkt, es ist halt nicht mehr so, wie als wir zu dritt waren. Ja, so ein bisschen, zurückschauend und so Hoffnung, es war eigentlich ganz einfach und so ganz, ganz entspannt. Sondern man hat halt dann, wie du gesagt hast, einen Apparat hat man dann schon. Ne? Und gleichzeitig ist aber der Apparat natürlich auch ein super gutes Fundament, was man sich hart erarbeitet hat, ne? Und worauf man dann noch weiter gut arbeiten kann. Also von daher. Extrem spannend. Also ich will auch nur noch mal wirklich, hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst, weil Strive ist, glaube ich, eine tolle Story. Ich glaube, wenige kennen euch. Also in der Hotelbranche kennt euch jeder, aber ich glaube, in Stuttgart kennt euch nicht jeder. Im Mittelstand kennt euch wahrscheinlich jeder. Die Story ist, glaube ich, super spannend. Ihr macht das wirklich ohne Venture Capital. Da könnt ihr auch, glaube ich, extrem stolz sein. Seid ihr auch stolz? Also ja, zu Recht, glaube ich, weil da habt ihr, glaube ich, echt auch jetzt ein ganz gutes Momentum. Und ich meine, das Team und auch das Wachstum spricht für sich. Von daher, Alex, herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Martin, hat
fürs Teilen.
Sehr viel Spaß gemacht.
Euch alles Gute fürs weitere Wachsen, auch über die deutschen Grenzen natürlich hinaus. Und schauen wir mal, wo ihr weiter rauskommt. Und ich freue mich, wenn wir dann irgendwann, vielleicht eineinhalb Jahre, mal nochmal einen Podcast machen. Schauen wir mal, was ihr dann für Herausforderungen habt.
Absolut.
Ja, super. Danke. Danke schön, dass du da warst. Ciao. Ciao.
Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme.